Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen heute über das 24-Stunden-Rennen von Daytona, über die Sachen, die dort passiert ist, die halt generell eine Nachschau, und blicken in die einzelnen Klassen, DPI, LMP2, LMP3, GT, LM und in die GTD-Klasse. Das war ein sehr spannendes Rennen und auch, wie man es kennt, in Amerika spannend bis zum Schluss. Auch haben wir noch ganz kurz den Newsflash, da schauen wir noch ganz kurz rein in die DTM. Da hat Red Bull bekannt gegeben, mit welchem Fahrzeug sie fahren, und es gibt einen neuen Sieger in der Cup 5 beim 24-Stunden-Rennen. Das Ganze knapp ein halbes Jahr nach Fallen der Zielflagge. Mein Name ist Lukas Stomps und ich begrüße euch zur neuen Ausgabe. Alexander Rossi, Helio Castroneves, Ricky Taylor und Felipe Albuquerque gewinnen das 24-Stunden-Rennen von Daytona im Jahre 2021. Für Wayne Taylor Racing ist es das vierte Mal, dass man den Titel abstauben kann, das dritte Mal in Folge, und dieses Jahr mit einem Auto, was man so tatsächlich nicht auf der Rechnung hatte. Man hatte Wayne Taylor Racing auf der Rechnung, aber man hat eher an dem Auto gezweifelt als an das Team. Acura in Daytona nie erfolgreich, grundsätzlich das Auto ja von Penske früher eingesetzt, noch bis zum Ende des Jahres 2020. Man hat ja direkt nach dem Rennen letztes Jahr, nach dem letzten Rennen letztes Jahr, die Fahrzeugschlüssel quasi gegeben. Man hat dieses gebrauchte Fahrzeug dann übernommen. Und Wayne Taylor Racing steht auf der Matte und gewinnt mal eben dieses 24-Stunden-Rennen. Mal eben ist leicht gesagt, denn das Auto von Chip Ganassi war direkt hinten dran, unter anderem von Renger van der Sande, Kevin Magnussen und Scott Dixon. Die hatten aber Probleme, zweimal Reifenschaden in den letzten 2 Stunden. Der letzte Reifenschaden unmittelbar vor Schluss in den letzten 10 Minuten. Und das ist natürlich super bitter, wenn man um den Sieg kämpft. Das war mit auch das stärkste Team in diesem Rennen. Neben auch Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud, Mike Rockenfeller und Jimmy Johnson im Alley-Fahrzeug in der 48. Und man hat sich da wirklich gut gezeigt in dem Cadillac, der unter anderem ja unter die Fittiche von Jimmy Johnson fällt. Das Auto hätte ich nicht gedacht. Gute Performance gezeigt. Klar, Kamui Kobayashi, Mike Rockenfeller wirkte ja auch grundsätzlich, wie man dieses Fahrzeug aufgefüllt hat. Mit Mike Rockenfeller so ein bisschen Le Mans-Vibes wieder zurück. Mike Rockenfeller ja immer zum Beispiel bei Mazda gesehen in den letzten Jahren, aber da Mazda ja sein Engagement über die Jahre gekürzt hat, ist er hinten weggefallen und jetzt eben bei Ali gewesen und Platz 2 eingeheimst. Und da darf man auch ziemlich glücklich sein darüber. Grundsätzlich erstes Mal Rolex 24 mit Jimmy Johnson in diesem Team, und deshalb darf da das Team mit der 48, wie gesagt, Ali Cadillac Racing nicht unzufrieden sein. Unzufrieden sein darf vielleicht auch Mazda, denn Mazda hätte Siegambitionen anknüpfen können und man hätte auch dieses Rennen gewinnen können. Man trauert einem möglichen Sieg tatsächlich hinterher, nach einem Rennen, das wirklich auf und ab ging. Und sie haben eigentlich wirklich mit dieser Entscheidung, oder sie haben in dieser Entscheidung wirklich mitgespielt. Man kam auf einmal wieder zurück, so man fuhr hinterher, man fiel nach 5 Stunden sogar aus der Führungsrunde raus, und man trauert jetzt, wie gesagt, einen Sieg hinterher. Bei Motorsport Total gab es ein Interview, und da stellte sich heraus, dass der Heckflügel da kaputt war, die Heckflügelstütze. Und das war natürlich ein Problem, das man bei Mazda einsehen musste. Und man sagte auch selber, dass ein Sieg auch drin war. Und dann hat einfach auch die Pace gefehlt. Grundsätzlich dann bei diesem Schaden nach wo man dann halt wieder zurückkam. Man bedenke, in der 5. Stunde ist man aus der Führungsrunde zurückgefallen. In der 19. Stunde kann man wieder nach einer Pacecraft-Phase zurück in die Führungsrunde. Dann in der 22. Stunde, also 2 Stunden vor Schluss, gab es ja diese zweimal hintereinander folgende Gelbphase. Und da war Mazda wieder in dieser Spitzengruppe drin. Und plötzlich stimmte auch wieder die Pace bis zu den erneuten Problemen in der Heckpartie. Und ja, Mazda muss einfach seine Hausaufgaben erledigen, dass man auch solche Kinderkrankheiten ja auch beseitigt. Und deshalb das Problem ja auch bei Mazda, dass das Auto grundsätzlich sehr schnell ist. Keine Frage, aber das Auto, muss man wirklich sagen, hält nie durch. Also dieses Jahr hat man durchgehalten, aber nicht ganz schadenfrei. 2 Runden hat man ja in der Nacht verloren durch dieses Bereinigen oder durch dieses Korrigieren des Schadens am Heck. Hat Ewigkeiten gedauert, das zu machen. Die Schnellverschlüsse gingen auch noch kaputt. Also nicht einfach bei Multimatic Racing, bei Mazda. Und da muss man noch ein bisschen seine Hausaufgaben dort erledigen. Wheeling Engineering, die Posetter, haben auch so mit Problemen zu kämpfen. Man hatte ja die Pole Position, man hat eine gute Fahrerpaarung gehabt bei Wheeling Engineering. Die Fahrerpaarung war ja mit Philippe Nasre, Mike Conway, Pipo Derani und Chase Elliott, der aus der NASCAR stammt, keine schlechte. Man war ja auch deutlich auf Pace, man hat gute Zeiten gefahren, man hat mit die zweitbeste Zeit gefahren tatsächlich in diesem Rennen und man war ja auch sehr lange vorne, doch ein Problem bei diesem Fahrzeug wurf das Team zurück und somit kam sie nur tatsächlich als letzter verbleibender DPI über die Ziellinie, 8. insgesamt, 6. in der Klasse, da rutschten sogar 2 LMP2s durch und darüber sprechen wir jetzt. Aero Motorsport gewann nämlich mit Paul Loop, Chartin, Devon Merriman, Kylie Tilly und Ryan Dalziel das Rennen in der LMP2. 20 Runden hinter der Führungsgruppe der DPIs, kein Wunder, ist ja eine andere Kategorie und Aero Motorsport, erinnern wir uns ja, in einer der letzten Ausgaben haben wir darüber gesprochen, dass die mit einer speziellen Lackierung von diesem 6-Jährigen, der diesen Designwettbewerb gewonnen hat und ihm wird es freuen, er freut sich jetzt wie ein Kind, kann man wirklich so sagen und sie haben gewonnen gegen auch eine wirklich starke Mannschaft, nämlich gegen das Auto von Tower Motorsport. Gabriele Aubry, Tim Bourret, Matthew Vaxivier und Jean Farano, die 23 Sekunden hinter Aero Motorsport ankamen. Tower Motorsport 23 Sekunden hinter Aero Motorsport und das war zum Schluss noch so ein bisschen undurchsichtig, denn Tower Motorsport musste zum Ende hin noch in die Box. Aero Motorsport hat das schon gemacht, aber man hatte bei Aero Motorsport schon so einen Vorsprung. Man hatte zwischenzeitlich mal 40 Sekunden Vorsprung vor dem Tower Motorsport Auto und deshalb ging das Ganze dann gut für sie aus. Gut ausgehen war es für Dragon Speed auch mit der Fahrerbesetzung Delvin De Francesco, Fabian Schiller, Christopher Mies und Eric Lux. Ganz sorgenfrei gingen sie aber nicht durch, denn man hatte Ölprobleme, man sorgte auch tatsächlich dafür, dass man Öl verloren hat, man musste immer wieder Öl nachfüllen, das hat zumindest Christopher Mies in seiner Story bei Instagram mitgeteilt und man hatte da wirklich Sorgen, erst überhaupt ins Ziel zu kommen, das war zumindest die Aussage von Christopher Mies und man hat es geschafft, tatsächlich ins Ziel zu kommen. Platz 3 noch vor dem Aufgebot von Sven Müller, Cody Wire, Sally Juluc und Austin Dillon im Auto mit der 51. Das ist das Auto eingesetzt von RVR Eurasia im Ligier. Dann kommen wir noch auf Platz 5 zurück. Tristan Nunes, Thomas Merli, Matthew Bell und Stephen Thomas, die im Wynn Autosport Auto auf Platz 5 in der LMP2 das Rennen beendet haben. Und tatsächlich gab es noch Platz 6, Antonio Fuoco, Andrea Bicello, Giorgio Sargito und Roberto Lacorte, die aber ziemlich weit hinterher gefahren sind. Settila Racing und Dallara LMP2, da hat sich gezeigt, der Dallara LMP2 über die Langstrecke nicht wirklich sehr, sehr gut. Platz 7 war es dann für Nicolas Lapierre, Bernd Keating, Mikkel Jensen und Scott Hoffecker im PR1 Matheisen Motorsport Auto und Platz 8, 9 und 10 jeweils tatsächlich ausgefallen. Tilo van der Garde, Job van Eutert, Charles Miliseri und Fritz van Aert, die in einem Unfall verwickelt waren in der Schikane, in der Bus-Stop-Schikane, ausgefallen nach 56 Runden, da in der 56. Runde dann Dennis Andersen, Ferdinand Habsburg, Andreas Fjordbach und Robert Kubica, die die Segel streichen mussten und das Schwesterauto von Dragon Speed schon nach 53 Runden Ben Hanley, Rob Holtz, Garrett Crist und Rinus VK, die in der LMP2-Klasse ihre Segel streichen mussten. Wir schauen noch ganz schnell in die LMP3. Das ist sehr schnell abgefrühstückt tatsächlich. Da habe ich ja angekündigt, Rennen nicht unbedingt so von entscheidender Rolle. Aber ich wurde tatsächlich getäuscht von meinem Siegertipp, nämlich von Müllner Motorsport. Die hatten aber zum Anfang des Rennens ziemlich Pech, waren in einen Unfall verwickelt. Auto war krumm, man musste tatsächlich etwas reparieren und somit hatte man am Anfang auch 8 Runden Rückstand zum Auto von Riley Motorsport eingesetzt, von Scott Andrew, Oliver Askew, Spencer Pigott und Gar Robison, und da war ein Aufholen wirklich schwer. Man hat sich rangekämpft, man war 2 Runden dort hinter, hat sich aber dann teilweise Strafen eingefangen, die ziemlich vermeidbar gewesen sind. Spinning Wheels on Jacks, das darf man nicht, und Speeding Penalties, die man sich dort eingefangen hat und deshalb nur auf, in Anführungszeichen, nur auf Platz 3, man ist auf Platz 1 dort in das Rennen gegangen. Sean Creech Motorsport mit Joe Barbosa, Wayne Boyd, John Clasey und Linsk Wisley dann noch auf Platz 2, das Ganze dann 4 Runden vor Milner Motorsport und 3 Runden hinter Riley Motorsport, die in der LMP3-Klasse gewonnen haben, die ja in diesem Jahr debütiert haben. Das war's in der Prototypenklasse oder in den Prototypenklassen. Dann schauen wir nach der Pause auf die GTLMs und auf die GTD-Klasse. Da war's jeweils auch ziemlich, ziemlich eng. Und wir haben tatsächlich einen Premierensieger, nämlich die Amerikaner sind zurück und holen sich auch ihren Pokal nach Hause. Das nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück beim GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Wir beleuchten jetzt die GTLM und die GTD-Klasse. Das war ein Rennen gemacht in der GTLM-Klasse für die Corvettes. Das war das erste Mal, dass die C8R beim 24-Stunden-Rennen von Daytona gewann. Und das auch nicht ohne Grund. Das Auto unglaublich schnell auf der Strecke. Man hat dieses Rennen von Anfang an angeführt. Die C8R mit der Startnummer 3, John Taylor, Antonio Garcia und Nicky Katzberg ganz vorn. Und das graue Schwesterauto mit der Startnummer 4 von Tommy Milner und den beiden Corvette-Neuzugängen von Nick Tandy und Alex Sims profitierten auf Platz 2 davon. Und die sich halt eben diesen Doppelsieg eingeheimst haben. Die spätere Durchfahrtsstrafe zum Rennende hin für die Startnummer 3 war nicht ausschlaggebend für den Rennsieg, denn man hat sich wieder zurückgekämpft. Die Gelbphase hat dazu geführt, dass die 3 wieder zurück an die Spitze kamen. Grund für die Strafe war das Überholen an der Einreihungslinie vor der Boxengasse. Darf man eben halt nicht Commitment Light, nennt sich das Ganze, und somit darf das Ganze nicht geschehen. Man darf dort nicht überholen und das hat eben die Nummer 3 gemacht und somit dann die Strafe erfolgt, aber wie gesagt nicht ausschlaggebend. Anders ausschlaggebend war aber, dass Antonio Garcia nach seinem positiv ausgefallenen Corona-Test einen größten Teil des Rennens verpasst hat. In Vorbereitung wurde der laut Corvette zunächst positiv getestet, doch später war das Ergebnis negativ. Der Spanier wurde isoliert und Taylor und Katzberg wurden gezwungen, das Rennen weitestgehend als Duo zu bestreiten. Das wurde aber mit diesem Klassensieg zum Glück eben belohnt und Katzberg und Taylor haben sich darüber gefreut. Antonio Garcia, am Anfang war er in diesem Rennen beteiligt, das zum Glück ja mit dieser Fahrerzeit zu tun. Aber wie gesagt, später im Rennen in der Nacht stellte sich heraus, dass dieser Test eben positiv war. Man hat sich schon gewundert, wo ist Antonio Garcia, wann fährt er denn mal? Aber das hat sich dann eben erst im späteren rausgestellt. Zum Morgen deutscher Zeit kam das wirklich erst raus, dass Antonio Garcia dieser Test positiv war und auch positiv ist und deshalb dann nicht dieses Rennen weiter bestreiten durfte. Zum Glück, wie gesagt, diese Fahrerzeit ja schon abgesessen vom Spanier und deshalb die 3 zum Glück aus deren Sicht Taylor und Katzberg belohnt worden. Hinter der 3 die 4 hat sich dort eingereiht, nämlich auch das Auto von Corvette und der schwarze RRL BMW von Edwards, Krohn, Farfus und Wittmann dann auf Platz 3. Risi kämpfte sich mit Gallardo, Pierre Guidi, Gonon und Reguin auf der 4 und der zweite RRL BMW, der am Anfang für einen Unfall gesorgt hat, der ziemlich skurril war, sagen wir es mal so, Conor De Filippi, Bruno Spengler, Philipp Eng und Timo Glock rundeten damit die Top 5 ab. Wie gesagt, schon der einzige Porsche, der im Feld eingesetzt worden ist, beim Start abgeräumt worden. 911 RSR von WeatherTech Racing angesetzt, McNeil, Leeds, Istre und Bruni. Ja, die wurden halt von Bruno Spengler am Start direkt rumgedreht. Heckpartie komplett kaputt, mussten viel reparieren, 14 Runden Rückstand gab es dank Gelbphasen. Dann holten sie wieder auf, deren 4, aber trotzdem wurde es mit letztendlich 10 Runden Rückstand trotzdem der letzte Platz in dieser Klasse. Gegen Bruno Spengler wurde eine Durchfahrtsstrafe angeordnet und das war es dann soweit. Das sorgte auch in der GTLM-Fahrerlager so ein bisschen für Furore. Kevin Estre zum Beispiel hat das gar nicht verstanden, warum man am Start da so aggressiv reingehen muss. Bruno Spengler sagte, hab mich auf den Schal vorbereitet und ich konnte einfach nicht mehr weiter bremsen und hat eben diesen Porsche umgedreht, hat zum Glück dann keinen weiteren aus der GTD-Klasse mitgenommen. Das wäre nämlich ziemlich übel ausgegangen, denn da auf der Startziel, gerade auf dem Stretch, kann man sagen, gibt's da zwar schon noch viel Möglichkeit auszuweichen, aber bei dem Speed, den man tatsächlich da schon in der Formation Lab hat, kann das Ganze trotzdem sehr, sehr wehtun. Gemäß der Bekanntgabe in der IMSA war es auch das letzte Auftreten der GTLM in der 24-Stunden-Ausgabe. Nächstes Jahr wird es ja eine GTD Pro-Klasse geben. Das Ganze ja dann unterstützt mit Werksfahrzeugen. Also dann darf zum Beispiel ein Audi-Werks unterstützt sein, ein BMW-Werks unterstützt sein. Generell, wenn sich Werke in dieser GT3-Klasse dann ambitionieren wollen und einsteigen möchten, dann in der GTD Pro. Aber da sind auch Amateurfahrer bisher zumindest erlaubt. Was da noch weiter geschieht, müssen wir dann in den kommenden Wochen sehen. Dann blicken wir direkt mal in die GTD. Tatsächlich sorgte Mercedes für einen Klassensieg beim Klassiker in Florida. Verantwortlich waren Maro Engel aus Deutschland, Indy Donche aus den Niederlanden, Russell Ward und Philip Ellis, die den HTP Windward Mercedes mit der 57 dort pilotiert haben. Dieser Mercedes hatte sich am Sonntag stundenlang tatsächlich mit dem AF Corse Ferrari von Cressoni, Mann, Nielsen und Sierra um die Führung duelliert. 4 Stunden vor Schluss kam es dann in der Kurve 1 zu einer Kollision zwischen Alice und Matteo Grosini. Die Rennleitung sprach keine Strafe aus, war ein Rennunfall, aber der Ferrari trug nach dem Einschlag in die Reifenstapel einen Flatfuß davon und fiel dadurch Runden zurück. Und deshalb gingen sie aus dieser Klassenentscheidung raus. Genauso wie Corvette in der GTLM-Klasse feierte Mercedes in der GTD-Klasse sogar einen Doppelerfolg mit dem Sun Energy One Auto von Granier, Marcello, Stolz und Habul. Sie belegten den zweiten Platz im Lager von Lamborghini. Hingegen waren es nach drei Klassensiegen in Folge ein Horrorjahr. Beide von Grasso eingesetzte Autos sind nach der Halbzeit mit Problemen im Motor ausgefallen. Der einzige Lamborghini, der ins Ziel kam, war jener von Paul Miller Racing. Cielas, Lewis, Snow und Caldarelli, die das Ganze auf Platz 3 beendet haben. Am Ende des Rennens kamen 37 Autos zustande, 49 Jahre gestartet und ganze 12 Gelbphasen sorgten, dass in diesem Feld eben mal das Pace Car rausrücken sollte. Die insgesamt 59. Auflage der 24-Stunden-Rennen Daytona war im Imsa-Kalender das erste von 12 geplanten Rennen. Wie es weitergeht, seht ihr in dem Kalender. Das packe ich euch weiter. 12 Stunden von Sebring dann am 20. März. Der eigentlich ja einen Tag zuvor angesetzte gewesene 1000 Meilen von Sebring im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft der WEC wurde derweil ja ersatzlos gestrichen und nach Portimao verlegt. Das Ganze dann ja später im Jahr, und da werden wir auch noch raufschauen, was die WEC mit den Hypercars dann zu bieten hat. Ja, insgesamt sehr, sehr spannendes Rennen, auch in den beiden GT-Klassen. Wie gesagt, Mercedes dort mit diesem primären Sieg, den man dort eingefahren hat. Und natürlich war es ein spannendes Rennen in allen Klassen, wie man es gesehen hat. Gut ausgenommen von der LMP3, da war es nicht ganz so spannend. Aber das müssen wir natürlich auch absehen. In der LMP3 nicht so die Profifahrer am Start, aber das gehört eben auch dazu. In einem 24-Stunden-Rennen kann es nicht nur Profis geben, sondern da muss es auch eben mal die Amateure geben, denn beide profitieren davon und so lebt so ein 24-Stunden-Rennen. Viele Gelbphasen waren es, wir haben nicht den ganzen Distanzrekord geknackt, aber eben das ganze Jahr wegen den Gelbphasen geschuldet. Letztes Jahr sind wir ja deutlich mehr an Kilometer gefahren. Zum Vergleich, im Jahr 2020 4772 Kilometer, im Jahr 2021 4623 Kilometer. Also die Gelbphasen, die dort 12-mal ausgerufen worden sind, deutlich zu spüren. Anders war es im Jahr 2019, da hat man nur 3397 Kilometer geschafft. Das Ganze aufgrund von einer Unterbrechung. Eine Stunde 26 vor Rennende wurde das Rennjahr komplett unterbrochen und nicht mehr neu gestartet. Und das war's von den 24 Stunden von Daytona. Wie gesagt, 20. März geht's dann weiter mit den 12 Stunden von Sebring. Und ja, da schauen wir natürlich auch wieder einen Blick drauf. Kommen jetzt zum Newsflash, schauen auf die DTM. Dort hat es eine Ankündigung gegeben, dass Red Bull jetzt einen Ferrari einsetzt. Und wie gesagt, Cup 5 beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring gibt's jetzt einen neuen Sieger, ein halbes Jahr nach Fallen der Zielflagge. Das Ganze nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal begrüße ich euch zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir sprechen über die DTM mal wieder. Alf Kurse hat angekündigt, zusammen mit Red Bull einen Ferrari einzusetzen in der neuen GT-Meisterschaft der DTM 2021. Ja, Fahrer stand er schon fest, jetzt auch wirklich, denn Nick Cassidy wird als Ersatz von Alexander Albon dann eingreifen, wenn Alex Albon verhindert ist durch die Formel 1. Also Liam Lawson für Red Bull und Alexander Albon als Ersatzfahrer, wie gesagt, dann Nick Cassidy. Das Design des Fahrzeugs wurde auch vorgestellt, einmal ein Design von Red Bull selber, die Marke des Energiegetränkeherstellers dann repräsentiert, und einmal das Design zur Modemarke AlphaTauri, die man ja auch schon seit dem letzten Jahr aus der Formel 1 kennt. Da gab es ja ein Rebranding von Scuderia Toro Rosso auf AlphaTauri. Beide Fotos werden zu finden sein in den Shownotes. Die verlinke ich euch dort dann dort drunter. Abhängig sein wird's aber immer noch davon, wie viele Fahrzeuge und wie viele Teams sich an der DTM beteiligen. HP Naundorf, der verantwortlich ist für das Robo Racing Team, sagte gegenüber motorsporttotal.com, dass er sich nicht vorstellen kann, dafür zu stimmen, wenn nur 12, 14 oder nur 16 Autos an den Start gehen werden. Und da hat man sich ja im Sommer 2020 ja schon Interesse gezeigt an der DTM. Doch die Entscheidung möchte man noch später fallen. Und deshalb sagte er zwar trotzdem, dass die DTM eine neue Herausforderung ist, aber sich auch natürlich an seine Partner wenden muss und natürlich da auch Zustimmung sein muss, dass der Saisonauftakt ja der DTM erst im Juni, deshalb kann man da noch ein bisschen seine Evaluierung Zeit lassen. Generell ja Rover Racing bekannt aus der 24 Stunden Langstrecke am Nürburgring, also wie gesagt 24 Stunden Rennen vom Nürburgring und auch aus Spa, da man ja beide Rennen im letzten Jahr gewonnen hat. Er sagte weiter, es könnte ein Killer für die DTM sein, wenn nicht genügend Fahrzeuge da sind, und da stimme ich ihm vollkommen zu. Kann mir nicht vorstellen, dafür zu stimmen, wie schon gesagt, dass nur dann diese 12, 14 oder 16 Fahrzeuge dann starten können. Er sagte, optimal wäre 30 oder noch mehr Fahrzeuge, 24 Fahrzeuge, sagte er, dass das optimal für ihn wäre. Klar stellte er, dass es keinen Markenwechsel geben wird. Das Team wird also entweder den M6 einsetzen, die sie ja auch siegreich waren, und auch oder entweder den Porsche, beides Autos, mit dem sie jeweils Erfolge eingesammelt haben. Da kommen wir noch zum Schluss hin zur 24 Stunden vom Nürburgring. Schnitzel Arm Racing bekommt den Klassensieg in der Cup 5 zurück. Das ist der Grund, weil man dagegen protestiert hat. Man hat bei der Rotphase nach der Regelunterbrechung dann eine Runde fälschlicherweise eine Runde zu wenig notiert bekommen, und jetzt hat man diese Runde zurückbekommen und jetzt ist man Klassensieger in der Cup 5 vom 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Das Ganze jetzt halbes Jahr später als eigentlich gedacht. Dann haben wir noch das letzte Thema tatsächlich zum Ende hin, dass sich Lukas Auer von BMW trennt. Der Kufsteiner und BMW trennen sich noch vor Vertragsende. Bis 2021 ging der Vertrag, doch die Zukunftsorientierung beider Seiten war nicht optimal und somit hat man die Zusammenarbeit vorzeitig aufgelöst. So erklärt das auch Lukas Auer auf seiner Facebook-Seite und auch auf Twitter. Aber das war mehr oder weniger abzusehen, dass nur dieser Vertrag für die DTM stand. Man hat quasi nicht wirklich damit gerechnet, oder zumindest ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass Lukas Auer weiter bei BMW verweilen wird. Dann haben wir noch etwas aus der STT, nämlich Jürgen Alsen bringt den Ford GT Turbo an den Start. Der Ford GT Turbo ja in der STT-Meisterschaft ziemlich beliebt. Die Saison startet für die STT vom 24. bis zum 25. in Oschersleben. Zudem wird die STT ja neuer Bestandteil in der ADAC Racing Weekends sein. Das thematisieren wir, wenn die ADAC GT Masters stattfinden wird. Und die apropos ADAC GT Masters, aktuell sponsert die Telekom meinsportpodcast.de mit Magenta TV, und da könnt ihr auch tatsächlich mit einem Abschluss von Magenta TV, auch unabhängig von einem Telekom-Vertrag, TV Now Premium dazu bekommen. Das Ganze ja nicht ganz unwichtig, denn Nitro ja in diesem Jahr Teil der ADAC GT Masters. Also könnt ihr zu einem günstigen Preis, wenn ihr es natürlich noch nicht habt, Magenta TV dort abonnieren und in HD schauen, auch die privaten, und dann auch euch TV Now Premium euch sichern. Also das Ganze jetzt bei meinsportpodcast.de auf der Seite, große Banner sind dort zu finden, also kann man kaum verfehlen, das Angebot jetzt von der Telekom. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage, möge der Gipfel mit euch sein. Hören wir uns nächste Woche wieder hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Tschüss und bye bye.